Herzlich willkommen bei Unternehmerisch, inspiriert und motiviert mit dem Anbaggerer Daniel und
Lisa.
Und heute haben wir einen Spezialgast, der liegt mir extrem am Herzen.
Darf ich mal dazu was sagen? Das ist der absolute Fanboy-Moment für Daniel gerade.
Heute haben wir einen Gast, der ist unter anderem dafür verantwortlich, dass in Österreich und im deutschsprachigen Raum endlich einmal Finanzbildung am Markt einkehrt. Er probiert der Mittelschicht zu erklären, dass sie aus dem Hamsterrad kommen soll und nicht so viel Konsumidiotie betreiben sollte. Und der Gast heute ist kein geringerer als Gerald Hörhahn. Hallo Gerald.
Hallo.
Danke, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ein bisschen in deine Welt eintauchen können und sind schon ganz gespannt, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst.
Ja, also jetzt muss ich dir mal eine kleine Geschichte erzählen. Alles, was ich finanziell weiß, habe ich durch deine Investmentbank Academy seit 2016 in mich hineingehämmert. Konsequent. Und ich bin zum Beispiel ein wandelndes Produkt von dir, weil alles, was ich weiß, ich habe finanziell null Vorbildung gehabt, komme eigentlich aus einer typischen Mittelschichtsfamilie und habe das natürlich zuerst nicht verstanden. Und erst seitdem ich mir deine Bildung eingezogen habe, verstehe ich ganzen Zusammenhänge und bin mittlerweile sogar zum Holdingbesitzer geworden mit einer richtigen Steuerstruktur. Alles nur dank deinen Online-Kurs eigentlich, weil vorher habe ich die noch nie live gesehen. Hast du so eine Rückmeldung schon mal gekriegt?
Ja, ich habe schon einige Teilnehmer in meinen Programmen, die sehr, sehr viel von dem, was ich gesagt habe, umgesetzt haben. Und so, dass mal jemand eine Wohnung kauft oder Holding, das haben also schon tausende Leute in meinen Programmen ja auch gemacht. Also du bist nicht der Einzige. Du bist ja vielleicht etwas extrem erlebt und dann natürlich auch noch wesentlich mehr wirtschaftlichen Erfolg ernten wird, aber zumindest teilweise. Das heißt, kein Eigenheim kaufen, keine Konsumschulden machen, statt ein Eigenheim keine hässliche Löcher, also keine Apartments kaufen, ja, eine Holding gründen und ähnliches. Kann auch als Angestellter Sinn machen übrigens, wenn es um Immobilien handelt oder in Deutschland Aktien handelt oder ähnliches, ja, das haben schon viele gemacht. Also da ist die Liste schon, wenn nicht Zehntausende schon. Weil allein jetzt aufs neue Buch, ich meine, jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, Immobilien zu kaufen.
Ja, dein neues Buch, das ist der Einzimmermillionär.
Ja, das haben wir uns auf dem Weg nach zu unserer Hyundai-Kooperation haben wir uns das ganze Buch reingezogen und da habe ich dann einmal die ersten Einblicke gekriegt und ich muss sagen, ich bin zu dem Thema finanzielle Bildung auch erst durch den Daniel gekommen, weil ich komme ja auch aus einer Mittelschichtsfamilie. Und ja, ich bin dann so quasi das Produkt vom Produkt, kann man sagen.
Ja, aber ich meine, das Mittelstandsleben ist einfach scheiße. Das habe ich aber damals, da war ich 12, das habe ich schon kapiert. In der Früh aufstehen, im Winter Schneeschippen und dann auch mit dem Auto, mit Nähmaschine mal dort zur Arbeit in den Stau stehen, um dann dem Chef in Arsch zu kriechen, mir einen Job, der dann keinen Spaß macht, damit man sein Gehalt bekommt, dass man auch einkaufen gehen kann und nachher putzen und kochen und im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa, die vom Fernseher zusammensinkt. Ich habe gesagt, da muss er dumm sein, um sowas zu machen. Das habe ich gesagt, das mache ich nicht. Da war ich 11, 12 und habe gesagt, niemals. Habe ich bei allen meinen Schulkollegen und Verwandten, Bekannten, Eltern habe ich es gesehen. Ich habe gesagt, nein, no, sind dumm. Und dasselbe, was ich erlebt habe, dass die Leute also faul und dumm waren schon in der Schule. Ja? Die meisten waren mit genügend zufrieden und mit wenig Geld. Mit einem VW Polo. Und ich habe gesagt, wie kann man mit einem VW Polo oder Golf zufrieden sein? Wie kann man mit wenig Geld zufrieden sein? Und wie kann man mit einem genügend zufrieden sein? Genügend ist scheiße.
Also wie kannst du, also als 12-Jähriger hast du schon verstanden, das ist scheiße.
Ich habe meinen Vater gefragt, wieso fährst du einen Golf? Wieso hast du keinen 500er Mercedes? Oder wieso steigst du hinten im Flieger ein? Er hat sich 3 Jahre mühsam abgespart, dass er nach Amerika fliegen kann und nicht vorne im Flieger. Und dafür habe ich saftige Ohrfeigen bekommen. Das war die Antwort. Das Erste ist, das Eigenheim ist wirklich eine Sklaverei. Weil wenn ich mir anschaue, wenn ich jetzt mein Chauffeur mich fährt zum Beispiel von Wien nach Graz oder von Frankfurt hinaus zu einem Termin und ich sehe den Stau an Leuten, die in die Arbeit fahren, was das für Geld kostet, Nerven kostet, die Umwelt zerstört,
ja,
um nachher gestresst bei der Arbeit zu sein, um auch wieder zurückzufahren, um deine Schulden zu zahlen, sich 30, 40 Jahre versklavt und dann auch viel Arbeit haben und die Luft verpesten, das ist dumm. Wofür? Das kann ich gleich in der Stadt leben. Ja? Ja. Das ist auch vom klimatechnischen Standpunkt effizienter. Und zu Fuß zur Arbeit gehen oder mit der U-Bahn fahren. Ja? Gibt auch Leute, die das machen. Und am Anfang deiner Karriere hast du die Möglichkeit, von der Bank einen Kredit zu bekommen, wenn du ordentlich verdienst.
Richtig.
Option A ist, du kaufst dein Eigenheim, verschuldest dich über, das kostet ja schnell 3.000, 4.000, 500.000 Euro.
Ja? 99% der Leute machen das.
Ja. Du tust nachher noch schön einrichten. Ja,
mit und du musst noch bei der Oma noch mehr Geld, was du eigentlich gar nicht leisten kannst.
Ja, und damit hochgradig verschuldet, versklavt, die nächsten 40 Jahre. Die andere Möglichkeit ist, du sagst, okay, ich wohne zur Miete, ich wohne auch immer zur Miete, obwohl ich doch über 250 Wohneinheiten habe. Und also ich bin kein kleiner Vermieter mehr und ich habe über 300 Mieter, die bei mir mieten. Aber auf der anderen Seite kannst du die Möglichkeit, dir eine Zimmerwohnung zu kaufen, bei der Bank zu sagen, ich zahle 20.000, 25.000 an. Den Rest finanzierst du mehr und die Miete zahlen Kredit ab. Das wird die Bank in der Regel machen.
Ja.
Und wenn du das halt einmal machst und die Bank sieht, es funktioniert, geht es ein zweites Mal. Und das ist die eine Möglichkeit, ist der Weg in die Sklaverei, Express. Mhm. Das andere ist der Weg zur finanziellen Freiheit, wo du eigentlich gar nicht mehr verhindern kannst, Millionär oder Multimillionär zu werden, außer du machst grobe Dummheiten wie Drogenkonsum, Scheidung, Drucksucht, ja, Egomanie, Sexsucht, teure Lebenspartner und so weiter.
Ja genau, und du hast das ja gerade richtig gesagt. Also im Prinzip, es gibt zwei Entscheidungen. Du kaufst dir eine Wohnung, also du nimmst einen Kredit zum Investieren in dem Fall,
ja,
um einen Cashflow aus diesem Investment zu...
Ja, also ein gedeckter Kredit, den du von der Steuer abschreiben kannst, die Immobilie, ja, kannst du abschreiben und der Mieter zahlt deinen Kredit mehr oder weniger ab.
Genau. Und auf der anderen Seite wohnst du aber selbst zur Miete.
Vollkommen richtig.
Und jetzt kommen immer die Leute, ich sehe sie in deinen Kommentaren immer, die schreien bis zum Himmel. Wie kann das sein? Ich zahle nicht eine Miete, weil wenn ich nämlich ein Eigenheim mir finanziere, und jetzt kommt diese Argumentation, dann zahle ich ja mir quasi einen Wert ab und habe in einem gewissen X-Zeitraum ja mir selbst quasi ein Kapital abgespart.
Ja,
was sagst du denen?
Ja, wenn dein ideales Eigenheim eine 30 Quadratmeter Wohnung in Wien Favoriten ist, dann haben sie teilweise recht. Aber das ist nicht das ideale Eigenheim der meisten Leute. Oder noch besser eine 14 Quadratmeter Wohnung in Frankfurt-Bockenheim, die ich gerade vermietet habe. Dann könnte man schon sagen, das kannst du auch kaufen. Da will ich nicht sagen, Miete ist. Aber wenn du jetzt sagst, das ist jetzt mehrere Gründe. Eine große Wohnung oder ein Einfamilienhaus hat eine viel geringere Mieterrendite,
ja,
als eine kleine Wohnung. Eine kleine Wohnung produziert im Verhältnis zum Kaufpreis viel mehr Miete. Das heißt, du willst dort sein, wo du viel Miete kassierst und dort, wo du weniger zahlst, willst mieten. Mhm. Das zweite ist das steuerliche Thema. Wenn ich jetzt das Dach bei mir hin ist, beim Mehrfamilienhaus, rufe ich einen Dachdecker und zahle das als unversteuertes Geld und kann mir sogar noch die Vorsteuer in Österreich zurückholen, wenn ich umsatzsteuerpflichtig vermiete.
Richtig. Und in der Bilanz als Ausgabegelder machen.
Ja, beim Eigenheim zahlst du es als nachversteuertes Geld,
ja,
und kannst nichts gegen errechnen. Und wenn jetzt der Herr Habeck oder bei uns die energetische Sanierung noch kommt durch die Klimaertüchtigung, dann muss das wieder aus nachversteuertem Geld bezahlen.
Ja.
Also das ist natürlich besonders, der Steuernachteil ist besonders dumm. Das nächste ist, das ist ein enormes Klumpenrisiko. Das heißt, das Eigenheim ist viel schwerer verkaufbar als eine Stadtwohnung. Ja. Nächster Punkt ist, die energetische Sanierung ist viel teurer, weil schlicht und einfach, selbst in einem Haus, was man vor der Hinterfassade hat, gibt es ja gar nicht so viel zum Heizen. Ja. Wenn manche Nachbarn haben einen Saunabetrieb, ich brauche fast nie heizen. Ich kenne viele Leute, die relativ wenig heizen.
Ja, weil du hast das Standalone-Haus in dem Fall.
Ein Eigenheim in der Pampa, das ist richtig energieeffizient. Das wird in den nächsten Jahren noch viel teurer werden.
Ja.
Ja, mit diesen ganzen CO2-Steuern. Dann, es ist auch total illiquid. Und alles, was du investierst, dann auch in die Individualisierung, der Wintergarten, der Kamin, das bezahlt überhaupt niemand. Das ist
Sondermüll.
Nur Sondermüll. Mhm. Und das ist einfach eine wirtschaftlich dumme Entscheidung. Der direkte, freiwillige Weg, muss man dazu sagen, weil es gibt kein Gesetz. Zur Sklaverei. Das heißt, du versklavst dich freiwillig und verursachst für diese Sklaverei dir noch viel Arbeit. Das ist einfach dumm. Und wie gesagt, ich wohne noch immer zur Miete und ich wohne in der Stadt.
Ja,
und ich habe auch ein Kind, das wohnt auch in der Stadt.
Kannst du kurz erklären, warum du jetzt aktuell, also in deiner jetzigen Situation, noch immer zur Miete wohnst? Weil einige werden jetzt denken, du bist ja Multimillionär.
Multimillionär wäre noch eine Beleidigung, ich habe schon ein bisschen mehr. Sorry, aber wenn ich jetzt... Als Beispiel, wenn ich mir eine Wohnung kaufen will, musste ich ungefähr 3 Millionen oder so mit allen Nebenkosten und allen Einrichtungen bezahlen. Ja?
Genau, du hast ja wie viel Quadratmeter derzeit zum
150
Beispiel?
150 Quadratmeter am Stephansplatz.
115.
150.
150. Genau, das würde jetzt im normalen Gegenwert, wenn du das findest.
Ja, 3 Millionen kosten.
3 Millionen kosten.
Ja, und ich zahle aber ungefähr 3.500 Euro netto mit irgend sowas. Das heißt, ja, ungefähr 40.000 Jahresnetto Kaltmiete. Ja? Das wäre eine Mietrendite von 2%, was im ersten Bezirk irgendwie nicht unüblich ist.
Okay.
Übrigens auch bei vielen Eigenheimen nicht.
Da wird man
auf der anderen Seite, wenn ich für 3 Millionen, ja, habe ich erst vor kurzem ein Haus, letztes Jahr ein Haus gekauft, das hat aber irgendwie 140.000 Jahresnetto Kaltmiete. Das heißt, ich würde lieber 140 Miete kassieren und 40 bezahlen, als umgekehrt. Wäre ich ja dumm.
Richtig, richtig.
Das ist nur eine einfache Mathematik, abgesehen auch von den ganzen steuerlichen Dingen, dass ich das eigene privat zahlen muss und das andere im Firmenkreislauf wachsen kann, aber das ist, kommt noch dazu. Aber ich muss einfach dumm sein, solche Entscheidungen zu treffen. Und noch dazu jetzt, in Zeiten, die schwierig werden, das ist vielleicht auch immer der Hinweis, ja? Das klassische Mittelstandsleben mit dem Anspruch auf Work-Life-Balance, nicht zum Durchschnittleben, ja?
Luschi sein.
Gendern, Klimakleben und so weiter. Das führt direkt, dass der Express will in die Armut. Die Zeiten werden hart. Wir haben Mangelwirtschaft, du musst dich anstellen. Wenn du zum Arzt willst, heißt es wie am Flughafen, Schlachtvieh, wie Schlachtvieh anstellen. Ja, oder bezahlen. Wieder bei der First Class oder Business Class bezahlst du und du stehst nicht an. Und so wirst du auch beim Arzt. Wenn du bezahlst, dann hast du einen Termin.
Ist richtig.
Ja, ne? Am nächsten Tag mit Kaffeeservice.
Ja, das merkst
du. Und dasselbe gilt beim Spital, was halt einmal vielleicht ein Unterschied zwischen Leben und Tod sein kann.
Ja.
Und in manchen Ländern, wo Krieg geführt wird, ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Wenn du Geld hast, hast du halt einen Bürojob irgendwo und tust irgendwie verteilen. Oder ist untauglich für die Armee, aus seltsamen gesundheitlichen Gründen, hast du plötzlich ein temporäres Augenleiden oder so. Und wenn du kein Geld hast, wirst du halt Schlachtvieh an der Front und hast eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass du tot bist oder ein Krüppel. Das ist die Realität heute. Das heißt, entweder, wenn du arm bist, ist das Leben scheiße. Und wenn du halt Vermögen aufbauen kannst, was möglich ist,
ja.
Nur gerade jetzt bei Immobilien ist jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt, wenn du wieder 2022 warst bei Kryptos oder Tech-Aktien, dann muss man die Chance ergreifen.
Genau, und bitte erklär das jetzt nochmal alle. Sie verstehen das nicht, kommt mir vor, die Masse. Es kommt immer das Argument, ich kann jetzt keine Wohnung kaufen, weil die Zinsen sind ja so hoch.
Ja, aber die Preise sind ja auch ordentlich gefallen. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Beispiel. Ja?
Genau.
Wohnung hat vorher 150 gekostet, jetzt kostet sie 100.
Ja. Ja?
Nur einfach zum Rechnen, ja. In Wien wäre es vielleicht 180 auf 120. Ja, in Wien Favoriten und in Graz wäre es vielleicht sogar weniger, weil in Graz sind die Preise günstiger.
Ja. Ja.
Aber 150 auf 100. Vorher, die Wohnung hat noch immer, sagen wir mal, 400 bis 450 netto Miete. Ist realistisch, dass du sowas bekommst. Tendenziell steigen die Mieten derzeit sehr stark, weil nichts mehr gebaut wird und Zuwanderung.
Keiner
finanziert. Also werden eher die Mieten steigen. Mhm. Ja. Aber in Graz vielleicht nicht so sehr wie in Salzburg. Ja.
Ja.
Stadt Salzburg. Jetzt hast du den nächsten Punkt, ja. Du zahlst mal 50.000 weniger. Mal so ein Angebot.
Zum Rabatt.
Ja, sicher. Du zahlst auch 6.000 weniger Kaufnebenkosten,
ja.
Weil die Makler, Grunderwerbsteuer, alles betrifft.
Auf das Umgekehrte.
Bankgebühren gehen auf den Kaufpreis. Du zahlst mal weniger. Sind auch in deiner Tasche.
Ist Rabatt.
Ja, du bist bei 56.000. Du hast auch einen geringen Kredit. Vorher hast du aber gehabt, jetzt sagen wir, bei 150 hast du gehabt 135 Kredit. Jetzt hast du noch 90.000 Kredit, also weniger Kredit.
Mhm.
Und auf den zahlst du höhere Zinsen, ja. Das heißt, du hast ungefähr über 10 Jahre 20.000 bis 25.000 mehr an Zinsen. Das heißt, du ersparst du 56.000. Das heißt, wenn du 25.000 mehr Zinsen ersparst du dir insgesamt 31.000 über 10 Jahre. Und während der andere nach 10 Jahren beispielhaft noch hat ungefähr, nur wiederum vereinfacht gerechnet, ja, 105.000 oder 103.000 Schulden hat der andere und nachher noch 67.000 Schulden. Das heißt, wo machst du das bessere Geschäft? Ich glaube, es ist sehr einfach.
Ja,
das. Auszurechnen. Nur die meisten Leute haben die Tendenz, wenn es einen Ausverkauf gibt beim Outlet-Store, bei Kleidung und
stellen
bei,
sie sich
und
rein,
allen möglichen stellen die Leute sich an, sehe ich immer wieder, wie dumm muss man sein, ich stelle mich nicht an, ich schicke die Sekretärin, dass sie es kauft, wird Zeitverschwendung. Aber auf der anderen Seite, wenn es einen Ausverkauf, sei es ein Immobilien, ein Aktienmarkt, ein Kryptomärkten, Beteiligungsmärkten gibt, drängen alle Leute weg.
Sie laufen, ja?
Und da, ja, sie schreien, die Welt bricht zusammen rein weg. Und da muss man sehr aggressiv sein und hinrennen.
Das machst du ja derzeit.
Ja.
Du bist ja umtriebiger denn je.
Ja, in solchen Zeiten bin ich immer umtriebig, weil du zahlst viel weniger, das Risiko-Ertragsverhältnis ist viel besser und du machst ein viel risikoärmeres und besseres Geschäft. Und ich mag auch nicht, ich mag weder verdörrte Wiesen noch viel Wettbewerb. Wettbewerb belebt das Geschäft, aber nicht den Profit.
Und wenn du jetzt einen kompletten Neueinsteiger einen Rat geben würdest, würdest du sagen, okay, 100.000 Euro, maximal Obergrenze, such dir eine Top-Lage?
Ja, für 100.000 kriegst du keine Top-Lage. Also für Top-Lage wirst du ungefähr 100, also so, wenn du jetzt in Wien kaufen willst, wirst du ungefähr 120, 125 für eine Einzimmerwohnung zahlen müssen.
Mhm.
Und dann kriegst du aber auch 500 Euro Miete. Ja.
Ja. Ja,
und in Salzburg musst du vielleicht 150 zahlen, kriegst du aber 600 Euro Miete.
Mhm.
So ungefähr sind die Relationen. Ja. In Klagenfurt musst du sicherlich vielleicht 80 zahlen, ja, dann kriegst halt 350 Miete, netto Miete. Das sind so ein bisschen die...
Also im Schnitt so zwischen 20 und 25 Jahren sollte die Wohnung sich...
Nach 30 Jahren.
Oder nach 30
Jahren.
Okay, ja. Wird das jetzt noch finanziert auf 30 Jahre?
Ja.
Ist das noch
Usus? Ja, nochmal, der Unterschied ist, dass ja eine Anlegerwohnung ist ein gedeckter Kredit. Das heißt, grundsätzlich zahlt der Mieter den Kredit ab, ja. Nur wenn was zum Sanieren ist oder Leerstand ist, dann muss das bezahlen. Aber es ist gedeckt.
Die Rücklage braucht man, ja?
Ja, es ist trotzdem ein gedeckter Kredit.
Ja.
Das Eigenheim ist ein ungedeckter Kredit. Also nicht das Eigenheim viel kritischer gesehen wird, weil es die Bank viel schwerer verwerten kann.
Ist er
gleichzeitig aus Sicht der Bank auch noch die ganzen Konsumenten, also eine Familie aus ihrer Wohnung rauszuhauen, ist ein bisschen
schwierig.
Imagemäßig schwierig.
Ja.
Ja, Anlegerwohnung zu pfänden ist leichter. Und das ist ungedeckt, weil es hängt nur von deinem Einkommen ab. Wenn du jetzt aufhörst zum Arbeiten, zahlt der Mieter noch immer einen Kredit ab. Aber im Eigenheim, wenn du aufhörst zum Arbeiten, zahlt niemand einen Kredit ab und dann kommt der Kuckuck.
Ja, naja, also ich bin ja, wie du warst, in der Baubranche, also als Baggerunternehmer und ich sehe ja live vom ersten Spatenstich immer wieder die Konsumidiotie quasi, der Mittelständler, wenn sie sich ihr Haus bauen. Es ist ja immer sehr schön zum Anschauen, diese Freude, aber ich würde schlaflose Nächte mit kaltem Schweißausbruch haben, wenn ich mir überlege, was die da quasi privat an Schulden sich
aufhäufen. Nicht nur du, ich auch. Und nicht nur das, ich werde mich auch scheuen, so viel Arbeit zu machen. Das ist ja auch enorme Arbeit, was das kostet.
Richtig, du musst das ja bewirtschaften, pflegen.
Nein, das Bauen ist Arbeiten, dann das Bewirtschaften ist alles mühseligst. Wofür? Dass du dich jeden Tag in den Stau stellen darfst.
Genau.
Und dann am Wochenende, wie mein Sohn immer, das will er nämlich gar nicht, schrubben, schaufeln, ja, putzen und kehren, fegen und kehren, ja. Das musst du machen, fegen, kehren, schaufeln, ja. Wie deppert? Nein. Und das, dass ich noch Schulden habe ohne Hände, da muss ein Vollidiot sein.
Danke.
Und vielleicht noch etwas, weil ich immer sage, ich tue es, also vielleicht noch eine wichtige Sache. Viele sagen, ich tue es für die Kinder.
Ja.
Das ist die größte Lüge der Gesellschaft. Und ich sage dir nämlich, wieso? Weil man erwartet sich dann, dass die Kinder das eigene wollen oder der Lebenspartner, wenn wir es für die Kinder gemacht haben und das wird wie ein Gefängnis. Und in Wahrheit, ja, ich habe jetzt doch auch ein Kind, zumindest ich sehe es auch, wie es ist, ja, kann vielleicht ein Kind ein Eigenheim, den Garten und so weiter 6 Jahre maximal genießen. Also bis 6 ist, merkt sich nichts, ja. Mhm. Jetzt ist vollkommen wurscht, ja? Du merkst es jetzt nicht. Wenn man 5, 6 ist, ein kleines Wesen, ja. Ja. Von ab 12, 13 wollen die Kinder eh schon was erleben. Die wollen eh in die Stadt. Glaubst, du willst einen Freund treffen, ja. Glaubst, du willst dann ewig warten müssen, ob die Mama fährt? Mhm. Ja. Oder der Bus fährt? Nein, sicher nicht.
Ja.
Der will, wo man in der Stadt ist, wenn er von den Eltern weg ist. Und diese kurze Zeitperiode, sich dafür zu verschulden, ich tue es für die Kinder, um sie dann einzusperren, weil ab 13, 14 ist das nur mal mühsam. Und ich weiß von meinen eigenen Eltern, wie mühsam das war, das ist alles hin und her und wie viel Streit es gab. Ja. Wozu tut man sich das an? What for?
Aber ein weiteres Argument mit den Kindern ist ja immer das, ja, wir schaffen ja einen Wert für unsere Kinder. Was sagst du dazu?
Ja, der bessere Wert ist, wenn es den Kindern eine hässliche Einzimmerwohnung gibt. Weil Nummer eins, in Amerika streitet man sich nicht. Ja. Und das zweite ist, der Vermögenswert ist fungibel und bringt ein Einkommen.
Genau.
Und sie können es auch leichter verkaufen.
Absolut.
Also ist viel, viel besserer Wert.
Und man weiß ja natürlich nie, was für Lebenspläne die Kinder haben. Ob sie überhaupt da in dem Ort bleiben möchten oder ob sie in die große, weite Welt hinaus möchten.
Weil Miete kannst du noch immer kassieren, auch wenn du im Ausland bist. Und mein Sohn fragt eh schon, Papa, ich will Miete kassieren, bekomme ich mal die vielen Wohnungen?
Oh!
Papa. Das ist natürlich auch für den weiteren Weg sehr sinnvoll. Zum Beispiel, wenn man ein Studium macht oder eben ein Business aufbauen möchte, weil dann hat man natürlich auch schon ein Kapital sozusagen, oder? Was sagst du dazu?
Also, finde ich 100%ig. Stimme ich zu. Mhm. Aber die meisten sind halt im Eigenheim. Da sind sie mal was geerbt und es verschwendet.
Ja.
Und das produziert viel Arbeit. Ich verstehe nicht, wofür.
Das ist unsere gesellschaftliche Lüge. Da bist du in der Schule, in der normalen Durchschnittsschule, wird das dir schon mehr oder weniger eingetrichtert.
Ja, es wird eingetrichtert und dann die Leute sind halt dumm. Und, also mir wäre es das nicht wert, aber mir war es nie wert. Ich will mein Leben einfach haben. Ja? Und ja, wie gesagt, ich habe einen Sohn, der lebt auch in der Stadt.
Ja, und darum finde ich das ja so wichtig und ich bin echt dankbar, dass du diese Mission dir auf die Fahne geschrieben hast, dass du sagst, so, ich sage der Gesellschaft, was Sache ist, weil das verstehen die ja sonst gar nicht, die haben ja den äußeren Blick gar nicht. Das
und ja, immer in der Wohnung, wo mein Sohn lebt, der lebt ja bei der Mama, die Wohnung ist aber auch bei mir, es gibt eine IKEA-Küche mehr nicht und die Leute geben teilweise, weil wir einen Vortrag gehalten. Ja, wie viel kosten Küchen? Die Leute geben teilweise 30.000, 40.000 für Küche und für Bäder an. Dann habe ich gesagt, wie ist denn das finanziert von der Bank? Und ich habe gesagt, ich muss euch enttäuschen. Ich habe vielleicht 2 Punkte. Nummer eins, ich bin leider zu arm dafür. Ich kann mir das nicht leisten mit einem Unterschied. Damals hatte ich, damals 160 Badezimmer und 130 Küchen in meiner Bilanz. Mittlerweile sind es ja schon 255 Badezimmer und über 200 Küchen in meiner Bilanz. Ja. Und das zweite ist, viele haben eine teure Küche, aber können sich dann das Essen nicht leisten. Die können sich nicht das Vagorind leisten oder den Hummer, wofür sich sowas lohnen würde. Ja. Und fairerweise, in Corona haben meine Sekretärin auf 2 Büroherdplatten für mich bekocht. Und da haben sie Sitzungen und Brenzine und alles hinbekommen. Also offensichtlich geht das auch. Und es war so gut, dass unser Bürohund, sogar der so klein war, plötzlich am Tisch gesprungen ist und die Sitzung gefressen hat. Also offensichtlich braucht man das nicht, das ist irgendwie dumm.
Ja, das
vor allem, wenn man es auf Schulden macht.
Jetzt überleg einmal bitte, dass wir das kurz einmal ins rechte Licht drücken. Da gibt es Leute, die können sich eine Küche eigentlich nicht leisten, aber gehen dann zu einem Designer oder zu einem Tischler und holen sich das Teuerste vom Teuersten und lassen das über die Bank noch finanzieren. Irgendwie individualisiert, was, wenn du das jemals verkaufen möchtest, eigentlich nur mehr Sondermüll ist.
Ja, und auf der anderen Seite können sich dann nicht einmal ein gutes Essen leisten, wo vielleicht die Küche angebracht wird.
Das ist das Nächste. Jetzt dann haben die zwar eine riesig geile Küche, wo ein Sternekoch kochen könnte, aber sie können sich das Wagyu-Rind nicht leisten, richtig?
Zu dem Thema fällt mir auch noch was ein. Ich habe letztens auf Instagram jemanden gesehen, der hat ein Eigenheim gehabt, tatsächlich mit Lift.
Ja, ich meine, wenn jemand alt ist und das Geld hat, okay.
Ja.
Aber
Aber kannst du vielleicht...
Aber wie soll das Haus jemals verkauft werden? Oder ist das irgendwie, wertet das den Verkaufswert wieder auf? Oder,
es kommt darauf an, wenn es eine Chalet in Kitzbühel ist oder eine Villa in Wien-Döbling.
Okay, ja, okay, gut.
Ja.
Dann klar, weil es so
ein Aber sonst nein.
Okay.
Aber kannst du zur Entlastung der Mittelstandsherzen irgendwie einen Fall konstruieren, wo sich der Hauskauf in einer Top-Lage lohnen würde?
Ja, sagen wir so, in einer Top-Lage, wenn du, ist es kein Verlust.
Deshalb
habe also, ich sagen, so, wenn du sagst, ich habe so viel Geld, dass ich mir in Döbling kaufe oder in Salzburg, ich glaube, was ist der teure Stadtteil südlich, wie heißt der Name von Salzburg, den, also wo der eine Wirt ist, den ich... Also im Süden von Salzburg gibt es Anef, ja. In Salzburg Anef ist sehr teuer, ja. Oder wenn ich jetzt sage, ich kaufe in München Bogenhausen, ja, dort, wenn du was Teures kaufst, wird das langsam mehr wert und die Wertsteigerung wird durch die Betriebskosten des Ganzen aufgefressen. Das heißt, das ist ein Nullsummenspiel, aber kein Verlustspiel.
Genau, die Idee.
Und das Beste ist, wenn du sagst, ich bin am Anfang meiner Karriere und kaufe eine Wohnung, ein hässliches, kleines Loch mit 25 Quadratmeter, da ist der Nachteil des Eigenheims am geringsten. Da kann sich das noch lohnen, die ich dann später zu mir vermiete oder steuerfrei verkaufen kann. Und in Deutschland habe ich noch dazu die Möglichkeit, es geht aber in Österreich nicht, durch Eigenbedarfskündigung mir so eine Altmieterwohnung zu holen, dann durch den Eigenbedarf die Wert der Wohnung zu steigern.
Das geht in Österreich, oder?
Nein, geht nur in Deutschland.
Also in Deutschland?
Ja, nicht in Österreich.
Und die Eigenbedarfskündigung ist in Österreich nicht möglich?
Die ist sehr schwer durchzuziehen.
Okay. Mhm.
Und jetzt müssen die Interessen des Mieters und des Eigentümers abgewogen werden. Und wenn du jetzt 25 bist und dir ein hässliches, kleines Loch kaufst, könnte es sein, dass deine Interessen nicht vorhanden sind. Ja? Also das heißt, die Eigenbedarfskündigung geht eher in Deutschland, auch nicht überall. In Berlin ist verboten. Ja? Und dann kannst du ein hässliches, kleines Loch, so ein Altmieter, da, ja, durch die Eigenbedarfskündigung erhöhst du bereits den Wert und nachher kannst du steuerfrei verkaufen. Also da gibt es schon ein paar Spielarten, die das man machen kann, aber
wäre
das
aber
klassische Eigenheim auf Pumpe in der Pampa ist eine Volldummheit und eine freiwillige Versklavung, wo man sagen muss, die Leute das machen müssen, müssen eigentlich den Sadomasochismus lieben. Da muss man einfach fragen, es ist eine rationale Analyse, sadomasochistisch. Und teilweise dann auch noch, manche lieben dann wirklich auch noch ein Gefängnis, weil sie ihr Eigenheim sind im klassischen Gefängnis.
Ja, sie sind finanziell einfach eingesperrt für
uns. Ja, und manchmal machen sie das dann auch physisch, weil... Nicht jedes Kind will eingesperrt sein. Und nachher müssen wir sagen, ja, jetzt haben wir so viel Geld in die Küche, jetzt müssen wir da auch kochen. Jetzt haben wir so viel Geld, jetzt müssen wir auch Zeit zu Hause verbringen.
Urlaub zu Hause.
Ja, Balkon, ja, andere kann man sich dann eh nicht mehr leisten.
So, und jetzt dann, was? Also wir haben ja gerade ein super geiles Essen hinter uns und da haben wir das Thema kurz beleuchtet, wie du jetzt deinem Kind die finanzielle Bildung beibringst. Weil, ich meine, ich habe noch keine Kinder, aber dieses Thema stelle ich mir extrem schwer vor, wie würde ich jetzt zum Beispiel mein Kind von klein auf an diese Materie heranführen, damit es niemals in die Verlegenheit kommt, irgendwo am Land eine Bude auf Kredit zu finanzieren.
Ja, das sind vielleicht ein paar Sachen. Du kannst es so zusammenfassen. Das eine ist, dass du positive Energie gibst. Ein Kind ist ein Geschenk Gottes. Viele Kinder bekommen negative Energie, weil sie kein Geld haben und ähnliches. Positive Energie. Ja? Also nicht du musst, sondern worauf hast du Lust? Da bin ich aber im zweiten Teil. Zum Beispiel, ich meine, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Mein Sohn, der ist war so wie ich, der lässt sich nichts sagen. Also wenn die Mama sagt, du musst, nein. Also wie eine Katze, die die Haare aufstellt. Wenn die Mama sagt, ja, du kannst, worauf hast du Lust? Ja, dann funktioniert's. Beispiel. Die haben gesagt, ja, schau, mir ist egal, ob du arm oder reich bist. Wenn du nichts arbeitest, dann wirst du halt Dacia fahren, Exxon fahren, Lastenfahrer fahren, gibt's ein Bettler, Dreck essen. Geht auch, aber mein Leben ändert sich nicht, ob du reich oder arm bist. Ich fliege sonst nach Ibiza, nach Miami im Privatjet. Ändert sich nichts damit. Aber du hast den Vorteil, du hast einen Papa, der viel Geld verdient und viel weiß. Wenn du Lust hast und Interesse, nur wenn du Lust hast, kann ich das zeigen. Aber nicht, wenn du nicht willst, dann auch, es ändert sich mein Leben auch nicht. Fliege ich mit meinen Freunden. No worries. Und dann habe ich gefragt, hast du Lust? Und gesagt, ja, Papa, zeig mir's. Wenn ich sage, du musst, nein. Ja. Mama sagt, du musst essen, nein. Ich sage, ja. Ja, kannst, willst du mitessen, musst nicht, ich esse jetzt mal was. Dann will ich mir schnell wegessen, dass du schauen kannst. Ja? Und das heißt, das sind mal die Zwang, kein Zwang. Mhm. Das dritte ist sicherlich auch mit Anreizen arbeiten. In der Schule wollte er nicht gehen, aber gesagt, ja, okay, wenn du nichts lernst, bist du halt dumm. Okay, und arm. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du in die Schule hineinkommst, dich gut anstrengst, dann kriegst du von der Oma einen Goldbahn und von mir kannst du mit Lego alles kaufen, was du willst. Und dann hat er sich plötzlich angestrengt. Ja, und der einzige Kommentar, wann kriege ich einen großen Goldbahn der Rolex? So ungefähr. Und das andere ist Spaß. Und der Punkt ist eher, ich versuche ihm lustig zu beizubringen. Ja? Ich habe vorher schon als Kind Bilder zwischen arm und reich gezeigt. Holzklasse, ja, Firstclass, Dacia. Rolls-Royce, ja. Und weiter, ja. Oder zum Beispiel, ja, ich meine, das letzte Mal wollte er sich ein Rubel loskriegen. Ich sage, David, das ist für dumme Leute. Schau, das machen Leute, die, was die dann im Rhein ja das Drinkspackage in der Holzklasse kaufen. Die tun dann
die Rubel los.
Dann sich den Kopf kaputt machen, dann tut der Kopf explodieren. Ja, und dann essen sie Chips, da tut der Magen, wird so zur richtigen Kugel. Ja, und dann hat er so gelacht. Ein paar Drinkspackage und Schnapsdrossel im Rhein. Ja, ja. Ja, und ich sage, ja, schau, wenn du reich bist, kaufst die Lotteriegesellschaft und verkaufst Lotto-Tickets an die Leute und kassierst Dividenden. Und der hat sich echt so und der lacht er dich, aber er erklärt auch einfach, ja, das Dulose und das himmlische Dreieck.
Jetzt, genau, das erkläre ich jetzt bitte ganz genau, das Dulose und das himmlische Dreieck. Jetzt
ist ich bin erst Martin herumgefahren und da wollte ich wieder Spaß haben und noch irgendwo was essen. Und da haben wir gesagt, David, es gibt das Dulose Dreieck. Arm, faul, dumm, in der Mitte ein Dacia. Und unten minus 15 Jahre Lebenserwartung, in 10 Jahren, in 20 Jahren minus 30 Jahre Lebenserwartung. Und dann das himmlische Dreieck, reich, fleißig, intelligent, in der Mitte ein Privatjet und ein Aston Martin und darunter plus 15 Jahre Lebenserwartung und bald plus 30 Jahre Lebenserwartung. Er hat gesagt, auf welcher Seite willst du sein, David? Und ich habe gesagt, Papa, sterben arme Leute früher? Er hat gesagt, ja. Und haben die dann, bekommen die nur ein kleines Holzkreuz? Ja, gesagt, dann reiche ich ein Mausoleum. Ja, und da hat er gesagt, Papa, ist ein doloses Dreck. Da habe ich gewusst, der versteht es. Weil genauso, wenn ich gesagt, ja, was ist, wenn man dir am Kopf haut? Den Hammer? Das tut weh. Dann sagt, ja. Soll ich das tun? Nein. Dann sagt er, wenn du jetzt da Schnaps trinkst, ja, dann tut auch der Kopf weh. Dann bist du der Schnapsdrossel. Als David der Schnapsdrossel. Bist du der Schnapsdrossel? Nein, Papa ist dir der Schnapsdrossel. Da habe ich auch gewusst, der versteht es. Und so halt irgendwie unterhaltsam, ja, Geschichten lustig, ja. Mit Rubellos, jetzt lacht er immer wieder, wenn er sagt, Papa muss Rubellos machen. Ja, da wollte er sich eine Rubellos kaufen und dann nur Rubel, ja. Ja, und stellst du wieder, das merkt er sich, wenn es lustig ist.
Okay, also du verbockst das immer mit einem sehr guten Schmäh.
Ja, es ist eine, wir sind sehr cool an uns beide.
Ja, es ist ja wirklich
wir
sehr.
Wir sind Partner in Greif, aber natürlich lernt man dann schon auch faktisch die Unterschiede kennen.
Ja, sowas hätte ich mir auch gewünscht, dass wir...
Dann habe ich anhand von Ferreira-Kugeln erklärt, habe ich 10 hingelegt.
Jetzt, genau, also
dann habe ich ihm gesagt, habe ich ihm 10 Stinkel gesagt, ja? Ja, da sind 10 Ferreira-Kugeln. Und dann habe ich gesagt, naja, was ist, wenn ich dir jetzt 5 wegnehme? Nein, Papa, ist nicht gut. Er hat gesagt, das ist, was ist, wenn du ein Angestellter bist. Dann habe ich gesagt, als Unternehmer, dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich dir nur 2 weg, ist das besser? Ja. Ja? Dann hat er, dann habe ich ihm gesagt, okay, jetzt habe ich eine Wegnahme wieder zurückgegeben und gesagt, ist das noch besser? Ja. Dann habe ich gesagt, das machen Großkonzerne wie Amazon. Richtig reiche Leute, dann habe ich gesagt, ja, habe ich 8 erkennen, aber nein, dann habe ich gesagt, ja, das ist Sozialismus. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt sage ich noch was Schlimmes, nämlich Raub und Verbrechen, Kommunismus. Habe ich alle 10 weggenommen und eine leere Hülle hingegeben. Und dann hat er gesagt, Papa, können Kommunisten in die Schrottpresse?
Das hat er so von sich aus gesagt, ob Kommunisten in die Schrottpresse gern.
Also, habe ich halt Steuern erklärt, das hat irgendwie funktioniert. Ja, und das versteht er halt. Einfach. Und lustig. Und ich bin halt auch ein Papa, ich sage, wir sind Partner, sind Greif, ich bin halt der Geldpapa und der Spielpapa.
Ja, aber für die wäre ja auch sehr geil, wenn du mal ein Kinderbuch schreiben würdest.
Schau mal, da kann es nicht noch viele geben. Jetzt, ich habe ein Kind und der David ist erst 8. Da muss man erst schauen, wohin die Reise führt. Aber was sicherlich der Fall ist, ein Kind sollte man mit positiver Energie zugehen und nicht mit negativ. Nicht du musst und du bist schlecht, sondern du bist ein cooles Kind, du bist gescheit, streng dich an und mit Anreizen und nicht mit Verboten.
Okay, ja, das ist ganz, ganz klar. Ja,
wenn ich jetzt sage, wenn ich sage, Alkohol ist böse, dann kann es sicher sein, dass er saufen will.
Natürlich. Ja.
Wenn ich sage, die Schnapsdrossel, das ist lustig. Ich habe gesagt, du wolltest zu McDonalds gehen. Ich habe gesagt, ja, David, okay, ich gebe dir 10 Euro, kannst du kaufen, was du willst. Aber wenn du herauskommst, heißt du David der Müllfresser. Du frisst jetzt Müll. Ist nicht hineingegangen, er wollte nicht der Müllfresser sein. Okay. Ja, und er hat gesagt, geht den Leuten dann die da Rubel loskaufen oder Drinkspackage, die gern Burger King und McDonalds. Er sagt, ja, die essen dann Dreck. Und dann wird der Magenkugel rund.
Und sie werden krank.
Und irgendwann sind sie tot.
Ja.
Rest in Peace. Ja, dann versteht das halt.
Aber du hast gesagt, du kannst dir aussuchen, du wirst Unternehmer oder du bist Angestellter. Versteht der überhaupt, was Angestellter bedeutet? Hast du ihm das irgendwie erklärt?
Ja, ich habe ja schon gesagt, du musst halt immer bitte sagen, danke sagen und alle Regeln befolgen.
Aber wie hast du ihm erklärt, was ein Angestellter ist?
Ja, ich meine, der eine ist halt der Chef, der sagt, wo es lange sind, ja bei mir.
Ja.
Und der andere muss halt tun, was der Chef sagt.
Bitte, danke.
Ja, ich meine, er weiß ja, er will ja auch immer im Chefsessel sitzen. Ich habe gesagt, David, nein, da musst du vorher 50 Millionen verdienen. Er weiß auch, dass ich Sekretärin habe. In der Schule hat er gesagt, ja, und ich gesagt, der Weihnachtsmann kommt und sagt, nein, der Weihnachtsmann ist die Sekretärin von Papa, die kauft die Geschenke und der Papa sagt, was gekauft wird. Du bezahlst.
Ja, da sind wir gleich beim nächsten super Thema. Du hast ja schon immer Zeit deines Lebens eine Assistenz dir beigestellt.
Schon als Student.
Schon als Student, nämlich.
Ich habe eine Putzfrau gehabt und jemand, der geputzt hat, und dann nachher eine Assistenz schon als bei meinem ersten Job, ja.
Genau, und du hast ja da ganz eine kühle Rechnung, wenn die Assistenz in der Stunde weniger kostet, als deine Zeit wert ist.
Ja, dann solltest du jemanden nehmen, weil also ich finde es völlig dumm, ja, dass Leute selbst putzen und einkaufen gehen und Auto zur Reparatur fahren. Das ist völlig dumm. Wenn ich jetzt einmal sage, ich habe erst eine Immobilienmaklerin gecoacht, ja, weil die verdienen viel Geld, die verdienen 100.000 € im Jahr. Und der sagt, nein, und keine Sekretärin und nichts, das ist dumm. Ob es in den Supermarkt geht, natürlich. Ja, ich meine, es ist eine reine Zeitverschwendung, weil ihr Stundensatz liegt irgendwie vielleicht bei 200 oder 150 Euro und der von der Putzkraft kostet vielleicht 15 Euro. Ja, das heißt, ich werde ja, wenn sie jetzt mehr Zeit hat, als in den Supermarkt zu rennen und das Auto zur Reparatur zu fahren, so ein Makergeschäft mehr zu machen, verdient sehr viel mehr, da kann sich 5 Assistenten leisten. Das ist dumm. Aber das war nur eine einfache Mathematik, aber vielleicht schließt sich da der Kreis wieder. In der Schule wollte schon niemand Mathematik. Später kommt noch Schlimmeres, die Steigerungsstufe, wo es Leute ablehnen, ist Steuer und Recht. Und wenn man diese Dinge versteht, dann verdient man viel Geld. Aber das die meisten nicht wollen, ja, bleiben sie halt arm und dumm.
Richtig, und du musst deine steuerliche Grundausbildung fast, das brauchst du als Unternehmer, weil sonst wirst du geschoren wie ein Schaf.
Sogar als Angestellter,
richtig.
Also ja, auch schon, war für mich auch einfach, wie ich auf mein Gehaltszettel geschaut habe, bei JP Morgan und McKinsey sind mehr als 50% weg, war gesagt, du wirst mir nicht reich. Jetzt muss ich darum kümmern, dass dem nicht so ist.
Also du hast damals deine ersten Gehaltszettel bekommen?
Ja, da habe ich gesehen, was weg ist in New York und in Frankfurt war jeweils über 50% weg. Ich habe mir gedacht, okay, so wirst du nicht reich.
Ja, und
da kommen keine Aston Martin und Ferrari zustande.
Der größte Faktor im Vermögensaufbau, der größte Hebel, ist natürlich die Steuer,
der Steuersatz. Ja, wenn der Staat 50% wegnimmt, ist klar, dass du bei allen anderen sparen kannst, da ist der Staat der größte Brocken. Und du beginnst immer mal bei den großen Brocken zu sparen. Das hilft dir nichts, das habe ich auch nie interessiert. Ich habe gesagt, da brauche ich in der Früh nicht aufstehen, wenn ich mir Sorgen machen muss, wo ich essen gehe oder welchen Kaffee ich mir kaufe. Das ist dumm. Aber bei den großen Brocken, das beginnt bei den Steuern, beim Eigenheim, bei der Möbeleinrichtung, beim Auto, bei den Neu- oder Gebrauchkauf zum Beispiel, ja. Oder beim Lebenspartner und halt auch bei so Alkoholismus und Drogensucht. Mhm. Dort sind die großen Ausgabenbrocken. Und wenn man die mal weg hat, dann braucht man sich um kleinen Schiff auch nicht kümmern.
Ja, also beim Schreiben meines Buches ist ja mir eine Erleuchtung gekommen. Da habe ich ja diese Steuerersparnis, die ich mir jetzt zum Beispiel mit der GmbH mittlerweile geschaffen habe, habe ich einmal kurz hochgerechnet. Und ich bin auf 1000% Steuerersparnis gekommen auf 40 Jahre. Wenn man jetzt eben von dem ausgeht, dass ich sonst 50% mindestens Steuer zahlen würde, unterm Strich. Jetzt nur Flat Tax, mal plus minus 25. Das auf 10 Jahre gerechnet sind 250%. Und das mal 40 Jahre Arbeitszeit, warten in dem Sinn 1000%.
Nein, so kann er nicht, weil die Prozente sind was anderes. Aber,
aber
es ist tatsächlich so, dass du dir halt über die Jahre, ist halt der Unterschied recht einfach. Der eine ist halt im Hamsterrad und der andere ist Millionär.
Ist richtig, aber jetzt ein bildlich dargestellt ist es einmal ein Prozentsatz von ungefähr 1000, was du nicht abführen wirst.
Ja, also so, ja, es ist einfach, wie gesagt, viele tun halt ganzes Geld beim Finanzamt abliefern und du wirst halt nicht reich. Das habe ich, meine, ich habe immer recht logisch gedacht.
Ja.
Und mir war immer klar, ja, ich will mit überschaubaren oder nicht zu hohem Risiko, schon ordentlichen Aufwand, aber überschaubaren Aufwand, sehr viel verdienen. Das war immer klar. Abends eine Scheiße. Also das habe ich mir 12 Jahren schon gewusst und wie ich die Ohrfeigen dafür gekriegt habe von meinem Vater und die waren schallend, habe ich gewusst, das ist die falsche Antwort. Und da schließt sich wieder der Kreis. Deswegen, wenn du einem Sohn hörst, der will halt den Papa ärgern, da habe ich ihm auch mal was gezeigt, ja. Dass er kein Luschi ist, weil viele Kinder werden ja heute zu Luschen erzogen und die Eltern sind es auch schon.
Ja, genau.
Und wenn wir dann gendern und Safe Spaces haben und lauter Blödsinn.
Richtig.
Und Life Balance. Beim Spielen hat er sich weh dann.
Mhm.
Und er hat zum Schreien begonnen, hey und weh und so weiter. Er hat gesagt, David, wenn du spielst, das passiert schon mal, okay, dann darfst du nicht spielen, dann muss der Luschi sein. Der Luschi, ja, und, nein, aber der Papa, es tut weh. Ich sag, ich mach dir einen Vorschlag. Du darfst mir jetzt einsperren, meine runterhauen. Plötzlich hat nichts mehr weh dann. Papa, du musst meine runterhauen und mich im Papa einsperren. Er hat gesagt, Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. So weh kann es nicht tun. Und weißt, wenn Lusch ist, wie Autofahren, dann hat er schon wieder volle Action. Da hat er Spaß gehabt.
Dann hat er schon wieder einen Dacia gesucht am Parkplatz.
Nein, er hat gesagt, Lusch fährt Dacia. Ja, und so weiter. Und da habe ich genau gemerkt, es kommt halt darauf an, wie du das machst. Ne?
Ja.
Lustig halt.
Das ist allerdings.
Ja, sicher, aber ja, genau zum Weihnachtsabend, weil man halt dann hat er die Weiber und die Oma weggeschickt, weil er ein Kirmes, also ein Brat, wie ein Prater. Ja, weil das wollte er halt haben, da hat er einen Riesenfratsch gehabt. Und nachher noch eine Fahrt am Lenkrad sitzend mit dem Tesla durch Wien. wo ich ihm auch einiges wieder erklärt habe.
Du hast ja ein Durchsetzungsvermögen schon als sehr junger Mensch gehabt, in dem Sinn, mit 11, 12 Jahren hast du dich ja schon gegen deinen Vater quasi aufgelehnt und gegen seine Meinung deine
eigene... Ja, aber ich habe gesehen, was das Scheiße ist. Ich habe gesehen, ja, mein Vater muss hinten über sich 3 Jahre das Geld absparen, ist dauernd über Geld gestritten worden zwischen meinen Eltern, teilweise mit Gewalt. Ja. Noch in anderen Haushalten war das üblich. Ja. Das Auto war scheiße. Meine Eltern haben gesagt, ich muss kochen. Die haben gesagt, wofür? Dafür stehe ich nicht auf. Sinnlos. Schneeschaufeln im Winter. Ja, wie dumm muss man sein? Da fahre ich Golf fahren. Stauschen. Relativ klar, so ein Leben will ich nicht. Dafür stehe ich nicht auf. Da war noch klar, ich gehe in der Gosse oder an der Spitze. In der Gosse ist scheiße. Aber das muss ich an der Spitze. Und dann war auch sehr schnell klar, da muss man arbeiten. Und wenn, ich halt das, wenn du das etwas ablehnst, ist klar, dass du rebellierst. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder du veränderst und wirst ein psychisches und physisches Rack oder du rebellierst und ziehst das durch. Und ich habe halt mir gesagt, ich will kein physisches und psychisches Sack sein, dann werde ich mich anstrengen und an die Spitze kommen.
Ja.
Und mein Sohn, der ist auch, der lässt sich auch nichts sagen, der ist vom Papa.
Ja, siehst. Und da ist nämlich genau das. Also du musst ja schon eine Resilienz aufbauen und darfst schon als Kind in dem Sinn kein Luschi sein und keine Work-Life-Balance-Mentalität annehmen. Weil du musst ja wirklich, wie du sagst, rebellieren und das ist unangenehm. Das heißt, du musst gegen die Meinung der Eltern arbeiten und das bringt meistens...
Ja, aber ich war immer Autoliebhaber und ich habe gesagt, ein VW Golf will ich nicht, so Schande.
Ja, genau.
Ich will einen Ferrari und einen Rolls-Royce haben und einen Aston Martin.
Ja, und dann wird der Vater wieder gesagt haben, du bist ein Irrer, du bist ein Träumer, du komm zurück in die Welt, wie er gesagt haben.
Er hatte keine Antwort außer Gewalt.
Noch schlimmer.
Ja. Siehst? Das war die Antwort.
Ja, und viele.
Was damals üblich war, fairerweise, weil häufig dass Eltern ihre Kinder geschlagen haben, das ist heute anders, aber damals war es, vor 10 Jahren, bevor ich noch in der Schule war, gab es damals das Rollstuhl, wo der Lehrer auf die Finger geklopft hat. Also es gab auch zu der Zeit sicherlich, gab es noch Einzelfälle, wobei das damals schon nicht mehr, wie ich in der Schule war, abgeschafft, dass Lehrer mal Ohrfeigen mit Schülern runtergehauen haben, aber 10 Jahre davor war das auch noch üblich. Ja, aber das waren halt andere Zeiten.
Das waren andere Zeiten, richtig.
Ja. Aber wie hast du eigentlich dieses Mindset entwickelt? Weil du kommst ja eigentlich aus einer mittelständischen Familie, dir ist das nie vorgelebt geworden. Wie kommt man dann darauf als junger Bub mit 11 Jahren, dass man...
Wenn du nur logisch denkst.
Ja?
Wenn du siehst, was offensichtlich... Ja, meine Eltern haben ja gesagt, bei uns in der Straße, wo wir gelebt haben, gab es eine Familie, da haben wir 500 Mercedes. Es gab eine große Villa mit Pool. Meine Eltern sagten, das sind Gauner und so weiter. Ja?
Genau, jetzt kriegst
und
du...
Und da habe ich, dass ich verstanden gesagt, ja, wo ist euer 500 Mercedes? Und wo ist euer Pool?
Und wenn sie gesagt haben, wir sind keine Gauner.
Nein, ihr seid die Gauner, ihr seid die Versager. Ja, mehr habe ich nicht gebraucht. Die Antwort waren Ohrfeigen rechts, links, vorne und hinten. Und das habe ich halt nicht verstanden, weil es irgendwie unlogisch war. Meine Eltern schimpfen über jemanden, der 500er Mercedes und mein Vater hat einen VW Golf gehabt, die haben einen Pool gehabt und wir kennen, die haben ein großes Haus gehabt, wie ein kleines. Verstehe ich nicht.
Ja?
Ja. Und das war irgendwie unlogisch und da habe ich sie halt gesagt, das will ich nicht. Und wenn du, ich meine, ich war immer mathematisch begabt und konnte logisch denken und das hat vielleicht geholfen. Und wenn man halt A und B zusammenzählt, war es für mich relativ einfach, das halt zu erkennen.
Naja, das ist so wie das Beispiel der Krabben, die in einem Kübel drin sind. Wenn einer probiert zum Aussiekrabbeln, dann werden alle anderen eben quasi so lang abhalten davon, bis quasi eben die Scheren sogar abgeschnitten werden. Da gibt es so ein Beispiel und das ist ja, das ist bildlich dargestellt, genau das, was du machst. Du willst aus der Mittelschicht ausbrechen und sagst, das interessiert mich nicht, du bist logisch, du siehst, was das für eine Scheiße ist. Und natürlich, die Mittelschicht-Eltern sagen, du bist ein Irrer und sogar mit Gewalt wollen sie daran hindern, dass du andere Gedanken
hast. Ja, aber es führt immer dazu, dass du, mit Gewalt führt nicht zu Guten.
Und das ist wieder, genau, das Druck führt zu Gegendruck. Ja. Und das hast du natürlich dann wie ein Vulkan zum Ausbruch gebracht. Ja,
ja, aber mein Sohn ist nicht anders, wenn die Mama sagt, du musst, keine Chance. Keine Chance. Also mit Anreizen funktioniert es. Und mit Spaß.
Schon nochmal einen starken Willen.
Ja, ja, keine Sorge.
Absolut.
Also um das jetzt einmal klar zum Zusammenfassen, wenn du heutzutage was erreichen willst, darfst du nicht beim ersten Banktermin, den du in deinem Leben hast, sagen, so, ich gehe jetzt alles, was ich habe, auf den Kopf hauen und kaufe mir ein Haus in der Pampa.
Nein, das ist besonders dumm.
Das ist einmal die erste Idiotie, ja, die man vermeiden muss. Das nächste ist, du darfst kein Luschi sein, du musst durchziehen, du musst resilient sein, du musst eine Härte haben, auch dich aufzulehnen gegen deine gängige Meinung,
ja,
vor allem auch der Familie, weil die werden die am meisten Brüder auf zum Zurückhalten, weil sie ja, ja, selber in dem Rad gefangen sind. Und ja, du musst... Nicht
also keine Konsumschulden,
ja,
keine dummen, also nicht die großen Ausgaben optimieren, dazu beginnt man mit den Steuern.
Ja.
Du musst das österreichische und deutsche Steuerrecht viele Möglichkeiten bieten und dann halt beim
das einmal Eingang, verstehen.
Bei den Möbel, beim Auto gibt es auch Steuermöglichkeiten, wenn man geschickt ist und so weiter.
Und da kann ich gerne jedem empfehlen, dein Steuerelite-Seminar, dein Training, das ist wirklich, das hat mich weitergebildet und hat mich dahin gebracht, wo ich bin. Das kann euch jetzt einmal alles sehr schwer empfehlen. Und schaut es an, wo findet man das eigentlich, wenn du es eingibst auf Google?
Auf investmentbank.com oder auf www.steuerredetraining.com.
Ja, unbedingt. Das kann euch einmal auf jeden Fall schwer empfehlen.
Ja, und weiter dann auch noch die Bücher. Dein erstes Buch ist ja der Einzimmermillionär.
Ja.
Genau, das haben wir auch schon als Hörbuch uns gegeben, wie wir eben zu unserem Termin gefahren sind. Das ist auch sehr interessant und du lernst ja auch, wie ihr in Immobilien investiert.
Ja, und die wirklich, also ich empfehle euch allen, hört am besten alle Hörbücher vom Gerald an, damit ihr euch ein Mindset einmal auf Grad kriegt, damit ihr seht, was los ist in der Welt.
Wie viele Bücher gibt es eigentlich schon von dir?
Jetzt gibt es 5.
5. Und alle 5 sind für mich essentielle Grundvoraussetzungen in deinem Lebensrepertoire. Ganz ehrlich, das müsst ihr euch geben. Und als nächstes dann sofort Steuerelite-Seminar und der Rest ergibt sich dann, weil dann wisst ihr, wie das Leben funktioniert.
Ja, sicher. Bei mir sind immer zwei Dinge. Ich sage immer, make more lots of money and have fun. Ja? Und die meisten vergessen sowohl aufs Money als auch auf Fun. Und Fun zu haben braucht ein bisschen Geld.
Ja, die meisten glauben, das ist wie wenn ich Heroin nehme. Schnell Konsumschulden aufnehmen, das ist Fun. Dann habe ich ein Leasing-Auto zum Beispiel in der Hand. Und
ja, aber ich meine, der Punkt ist, um wirklich Fun zu haben, braucht man ein bisschen Geld. Ja?
Richtig.
Und, aber auch der Spaß wird es meinen Leuten kurz geschrieben. Ja, die ganzen Familienstrukturen mit dem Eigenheim sind wirklich für mich, ich sehe immer wieder Gefängnisse.
Ja.
Und so emotionale und auch teilweise physische Gefängnisse. Und das habe ich, wenn ich in meiner Freiheit lebe, mein Sohn auch. Ja? Und sowas, das kann nicht ausstehen. Das ist für mich, ich lehne das wirklich auch emotional ab.
Ja.
Wenn so, ich sehe es, ja, wenn so, ich liebe Freiheit. Mein Sohn auch, heute ist eh frei. Aber heute in der heutigen Welt ist Freiheit, Wohlstand, Friede und Pragmatismus, also Common Sense bedroht. Wenn es dem Bären so gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Und deswegen habe ich auch immer meinem Sohn 4 Wünsche mitgegeben. Ich glaube, die gelten auch heute. Der erste ist, stay healthy, also bleib gesund. Der zweite ist, be honest, sei ehrlich. Ich habe auch immer wieder Monopoly spielen, weil ich schwindeln wollte. Er hat gesagt, dann spielen wir nicht Monopoly. Einen Tag einmal schwindeln, einen Tag nicht spielen, zweimal schwindeln, 30 Tage nicht spielen, dreimal schwindeln, einmal ja, nicht spielen. Ja, und ich lehne auch ab, wenn er Bum-Bum-Spiel macht. Ich zeige ihm Computerspiele, was er alles machen kann, vom Autorennen bis zur Stadtbahn, aber ich sage, keine Bum-Bum-Spiele.
Ja,
das lehne ich ab, Gewalt.
Richtig, ja.
Ja. Das dritte ist, use your full potential, also sein volles Potenzial nutzen. Ich sage jetzt nicht, du musst Investmentbanker, Immobilienunternehmer, Onlineunternehmer, sag ich mal, kann er machen, was er will, aber sein volles Potenzial nutzen. Und Nummer 4, get fucking rich.
Get fucking rich.
Ja, und das wünsche ich. Ja, so, auch in der Reihenfolge, aber das sind die Dinge, die ich wünsche. Und ich glaube, die meisten Dinge kommen heute unter den Teppich.
Ganz, ganz richtig. Ja, also ich habe gesagt, mit Get Fucking Rich, das wünschen wir allen unseren Zuhörern auch. Das war das perfekte Wort zum Schluss, hätte ich gesagt.
Du, Gerald, wo findet man die eigentlich auf Instagram?
Investmentbank.
Genau, das gibt es ein. Schaut mal beim Gerald vorbei und lasst euch inspirieren, motivieren vor allem.
Ja.
Natürlich auch, weil du nimmst natürlich kein Blatt vom Mund. Also du sagst die Dinge so, wie sie sind. Das finde ich immer sehr cool, wenn man so ist. Auch wenn es natürlich manchen Menschen wehtut, wenn man so hartnäckig ehrlich ist. Oder
ein Spiegel hat keiner gern vor Augen. Ne?
Ja, das ist allerdings wahr. Aber auf jeden Fall, Daniel, dich kann man auch auf Instagram finden.
Ja, unter der.anbagerer. Der Gerald ist bei mir regelmäßig verlinkt, weil er ja jetzt auch das Vorwort zu meinem aktuellen Buch Digitaler Macher oder Insolventer Schwacher schreibt und dementsprechend da in dem Projekt involviert ist. Ja, und Gerald, vielen Dank für den geilen Input.
Gerne.
Das war einmal richtig, richtig motivierend und ich glaube, das ist einmal angekommen, diese Botschaft.
Das soll auch sein, muss man im Leben Gas geben, was erreichen. Und Spaß haben.
Nicht luschi sein und nicht Lastenfahrrad fahren.
Ja, vollkommen richtig. Und wer arm ist, muss gendern. Und was ich immer sage, ja, life is about experiences. Das vergessen die meisten Leute. Chillen kann man am Friedhof und im Grab.
Ja.
Und bis dahin soll man was erleben. Und was zu erleben braucht man Geld und Freiheit. So einfach ist es.
Und deshalb get fucking rich.
Ja.
Genau. Achso, und danke, dass du so sehr an mich auch wieder mal gedacht hast. Mich findet man unter lisamaria.reiter. Visuelle, wunderschöne Videos. Ich geb mein Bestes, ich lerne gerade Videografie, weil das natürlich auch mein Ziel ist, damit was zu reisen. Genau, das ist mein Potenzial.
Das ist super. Ja. Get fucking rich.
Sehr gut. Super.
Und auf unternehmerisch.podcast könnt ihr uns auch besuchen.
Gut, danke Gerald.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Ja. Tschüss. Alles Gute.